Herzlich willkommen bei Familienunternehmen im Wandel.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Familienunternehmen im Wandel, dem Podcast für die gelingende Unternehmensnachfolge und die zukunftsfähige Unternehmenskultur. Wir bei Wege im Wandel haben uns ja auf diese beiden Aspekte Nachfolge und Kulturwandel fokussiert und sie passen auch wirklich gut zusammen, denn jede neue Generation möchte ja auch neue Wege gehen. Das drückt sich meistens mit neuen Strategien oder Geschäftsmodellen aus und dafür braucht es oft natürlich auch neue Führungsinstrumente oder insgesamt eine neue Unternehmenskultur. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Dr. Gabriele Castagnaro als Gast bei mir habe, die diese beiden Aspekte zusammen umgesetzt hat und gleich mit einem Paukenschlag begonnen hat. Herzlich willkommen, liebe Gabi.
Ja, vielen Dank, lieber Franz, für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Wir haben uns ja bei der Board Academy Ausbildung zum Beirat und Aufsichtsrat kennengelernt und dabei festgestellt, dass darüber, wo wir bei Wege im Wandel sprechen und was wir machen, du auch in der Praxis umgesetzt hast. Ja. Und Kulturwandel ist ja in aller Munde. Mhm. Für mich ist es mit das Schwierigste, was ein Unternehmer oder eine Unternehmerin handhaben kann, weil es eben sehr um das Menschliche geht. Und deshalb bin ich sehr, sehr gespannt heute, wie du das Ganze angegangen bist. Du hast das ja wirklich mit einem Paukenschlag begonnen. Und bevor wir von diesem Paukenschlag hören, erzähl uns doch ein klein wenig über dich.
Ja, also nochmal vielen Dank und herzlich willkommen an alle Zuhörer. Meine Geschichte ist etwas ungewöhnlich. Ich bin jetzt in der sozusagen dritten Karriere. Es hat alles damit angefangen, dass ich nach dem Abitur ein schönes Essen mit meinem Vater hatte. Und der hat damals gesagt, du kannst studieren, was du willst, solange es BWL oder Jura ist. Ich hätte damals ganz gern Architektur studiert, aber es war eine klassisch patriarchalische Struktur, in der ich aufgewachsen bin. Und deswegen habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ob ich überhaupt den Wunsch äußere. Ich habe nur überlegt, will ich lieber die Zahlen, BWL, oder will ich lieber die Worte? Und ich habe mich dann, ich sage mal, als schönen Geist doch eher für die Worte entschieden. Ich habe dann Jura studiert und habe dann auch später noch promoviert. Und ganz klassisch bin ich zunächst in eine Anwaltskanzlei gegangen. Weil meine Eltern haben immer gesagt, und heute bin ich ihnen sehr dankbar für die Ansage, du brauchst nicht glauben, dass du im Familienunternehmen irgendwo unterkommst, wenn du nicht vorher deinen eigenen Weg gegangen bist, wenn du nicht vorher bewiesen hast, dass du eine Karriere machen kannst, völlig unabhängig von der Unterstützung deiner Eltern. Ja, und dann habe ich auch das nicht in Frage gestellt, habe dann, wie gesagt, eine Anwaltskarriere eingeschlagen und war recht erfolgreich in einer sehr schönen Wirtschaftskanzlei in München tätig. Habe mich spezialisiert auf etwas, sowas ergibt sich ja meistens aus dem Zufall heraus, auf Anwalts- und Notarhaftungsrecht. Ich habe also Anwälte und Notare vertreten, die Fehler gemacht haben. Faktisch vertritt man da sehr stark die Versicherung. Und auch da, ich kann über Erfolg nicht klagen, ich kann über die Streitwerte, über die Honorare, ich kann über gar nichts klagen, aber an einer bestimmten Stelle war mir als Anfang 30-Jährige klar, ich will nicht enden, indem ich immer nur sozusagen andere Leute, die miteinander streiten, vertrete und immer nur in die Vergangenheit schaue und immer schaue, wer ist schuld an was und dann im Endeffekt gibt es einen Geldbetrag, der am Ende auch niemanden glücklich macht. Und mir war das von der persönlichen Entwicklung her einfach zu wenig. Und ich wollte in ein Unternehmen, das war mir relativ klar. Ich wollte eine Gemeinschaft, ich wollte mit anderen Menschen was aufbauen, was Kreatives, Neues schaffen. Und so kam irgendwann so in meinem Hinterkopf die Idee, ich könnte doch eigentlich auch ins Familienunternehmen gehen.
Und dann bist du ja mit einem Paukenschlag in dieses Familienunternehmen eingetreten. Erzähl doch mal, wie sich das ergeben hat.
Ja, das war wirklich etwas ungewöhnlich, weil mein Vater hat zuerst gesagt, ich rate dir ab, in dieses Unternehmen zu gehen. Mein Vater hat selber über sehr viele Jahre sehr erfolgreich dieses Unternehmen nicht nur geleitet, sondern auch aufgebaut. Aufgebaut hat es mein Großvater tatsächlich, aber er hat es ausgebaut, er hat es zu großem Erfolg geführt. Aber im Hintergrund hatten wir heftigste Gesellschafterstreitigkeiten. Und es war nicht so klassisch bei uns, dass es eine Familie war, die Eigentümerfamilie war, sodass dann die Cousinen gegen Onkel und Tante streiten oder mit Onkel und Tante streiten. Bei uns waren es tatsächlich mehrere Familien, wobei innerhalb unserer Familie immer Einigkeit, mehr oder weniger immer Einigkeit bestand. Aber mit den anderen Familien war die Konstellation recht schwierig und da ist kulturell einfach in dritter Generation vieles auseinandergedriftet. Mhm. Ja, und das war der Grund. Mein Vater hat immer sehr gelitten unter diesen Streitigkeiten. Je erfolgreicher er war mit seiner Unternehmensleitungstätigkeit, desto schlimmer wurden die Streitigkeiten. Und deswegen hat er mir so eigentlich aus Fürsorge abgeraten, in das Unternehmen zu gehen. Aber irgendwann, es war dann vielleicht so ein Jahr, nachdem ich gesagt habe, da hätte ich vielleicht mal Lust drauf und das wäre eine schöne Option. Irgendwann saßen wir beim Abendessenstisch und mein Vater sagt so beiläufig, wir haben unseren Personalleiter gehen müssen oder gehen lassen müssen. Und es ist wahnsinnig schwer, so jemanden zu finden. Dann habe ich gesagt, was macht denn so ein Personalleiter? Ich habe es wirklich nicht gewusst. Und dann hat er mir ein Anforderungsprofil gegeben und ich werde es nie vergessen, wie ich dann bei mir im Wohnzimmer kurz danach saß und das durchgelesen habe und gedacht habe, das ist exakt das, was ich machen möchte. Das ist so eine Mischung natürlich aus juristischen Themen, das kann man im Personalbereich nicht ganz außen vor lassen, betriebswirtschaftlich, aber sehr psychologisch auch. Es geht um Sozialkompetenz, es geht um den Umgang mit Mitarbeitern. Das fand ich ganz toll und in der Sekunde stand mein Entschluss fest, ich will auf jeden Fall diese Position haben. Ich hatte ja auch in dem Sinne nicht viel zu verlieren, weil ich hätte ja ein halbes Jahr später wieder meinen Anwaltsberuf weiterführen können. Also es war relativ risikoarm, der Schritt. Und meine Eltern haben sich dann auch von meiner, ich sag mal, Leidenschaft überzeugen lassen.
Okay, erst waren sie dagegen, oder, dass du eine
Position übernimmst? Also okay. Es klingt immer so gegen den Willen der Eltern, aber sie haben gesagt, überleg's dir gut. Keiner von uns in der Familie, der operativ tätig war, ist dort glücklich geworden, einfach weil diese Streitereien so unter der Gürtellinie waren teilweise und so irrational.
Und dann kamst du ja rein und hast dann auch gleich deine Mark hinterlassen. Was ist denn da abgelaufen?
Das war ganz interessant. Also dadurch, dass ich ja gestandener Anwalt war, nach 7 Jahren und promoviert und doch in einer nicht gerade sehr akademisch geprägten Branche, der Modebranche ja dann tätig war, hatte ich gleich auch noch so als Tochter meines doch sehr, sehr, ich will fast sagen, also sowieso sehr geschätzten, aber fast verehrten Vaters, hatte ich da gleich eine besondere Position. Es war auch ohne lang drüber zu reden klar, dass ich vom ersten Tag an der Unternehmensleitung angehört habe, obwohl ich eigentlich ja Neuling war in meinem Bereich. Also die rechtlichen Dinge, die waren natürlich sehr, sehr schnell alle erledigt, von Altersteilzeitregelung bis hin zu. Aber alles andere musste ich dann doch von Grund auf lernen.
Was ja durchaus ein unüblicher Weg ist. Manche dienen sich hoch im Unternehmen, gehen ins Ausland, kommen wieder zurück und du hast es sozusagen gleich in einem Schritt gemacht. Ja. Wie ist es dir gelungen, hier auch, nachdem du auch in der Geschäftsführung gleich begonnen hast, sozusagen die Akzeptanz, die Anerkennung zu gewinnen?
Das war gar nicht schwierig. Wie gesagt, ich hatte auch vielleicht damals schon ein sehr selbstbewusstes Auftreten. Und ich habe von Anfang an als Jurist natürlich den Anspruch gehabt, ich möchte Klarheit. Ich möchte Klarheit über die Zuständigkeiten, ich möchte Klarheit über meine eigenen Aufgaben und Verantwortungsbereich. Und den habe ich mir dann erstmal von Grund auf angeschaut und wirklich alles hinterfragt. Die berühmten ersten 100 Tage, die habe ich sehr gut genutzt, um wirklich jede, ja, das machen wir hier so, oder jede Regelung einmal auf den Prüfstand zu stellen. Und relativ schnell hat sich da gezeigt, dass vor allem in meinem, im Personalbereich, sehr viel, ja, Unklares war, sag ich mal so. Also unklare Zuständigkeiten, jeder hat so ein bisschen was gemacht, aber dann auch nicht wieder die Verantwortung übernommen und so weiter. Und als allererstes habe ich dann mal eine Regelung geschrieben und einen Vorschlag unterbreitet, um zu sagen, wer denn überhaupt für was zuständig ist, wer die Lohn- und Gehaltsabrechnung macht, wer der Ansprechpartner ist, zum Beispiel für Urlaubsfragen oder sonstiges, und wer einstellen darf und solche Dinge. Und das hat erstmal zu Widerstand geführt, zu ziemlichem Widerstand geführt, weil die Unklarheit hatte natürlich auch System, um so ein bisschen aus der Verantwortung zu kommen, aber doch so die Fäden zu ziehen. Aber ich sag, so geht's nicht. Und am Ende haben sie dann alle unterschrieben und einfach mitgemacht bei dieser Zuständigkeitsregelung.
Damit könnte man sagen, hast du quasi das erste Element des Kulturwandels angesehen und auch verändert. Mhm. Und klar, das ist der Weg von der Intransparenz und Unklarheit zur Klarheit.
Und das verändert ja vieles. Und zur Verantwortung. Also ich war sehr offen und sehr flexibel. Ich habe gesagt, die Zuständigkeitsregelung, die muss ich nicht diktieren. Also ich bin da aufgeschlossen für jeden Vorschlag. Wer will was machen, wer kann was und so weiter. Und dann haben wir aber alle so rumgedruckst und man hat gemerkt, dass einfach irgendwie das im Hintergrund Fäden ziehen und am Ende doch die Hände heben und sagen, ich war es nicht, dass das da so ein bisschen praktiziert wurde. Und dem habe ich also gleich, aber aus so innerer Überzeugung und ohne lang drüber nachzudenken, gleich einen Riegel vorgeschoben.
Und dann hast du ja dort eine Beraterin vorgefunden, die dann vieles mit dir ins Rollen gebracht hat.
Ja.
Was war denn da los?
Also die Beraterin, die wir damals hatten, war schon gebucht, als ich ins Unternehmen kam. Und ich glaube, es war meine erste oder zweite Woche, als wir die große Grundsatzrunde hatten in der Geschäftsleitung und in der es plötzlich um ganz neue Themen ging. Nämlich, wir haben angefangen mit Kundenkontakt. Also wie wollen wir den Kunden künftig behandeln? Wie wollen wir die Regelungen, die kundenbezogen sind, neu gestalten? Und da kam schon raus, uns fehlt es an Großzügigkeit, uns fehlte es an einem positiven Menschenbild, uns fehlte es an Vertrauen. Wir waren da noch sehr bürokratisch und nicht, dass uns der Kunde übers Ohr haut, wenn er umtauscht, obwohl das Ding ja gar nicht mehr umzutauschen ist und solche Dinge. Also wir haben uns erst vom Kunden aus mit den Themen beschäftigt. Und ich habe dann gleich tolle Regelungen geschrieben, so wie ich es kannte, und die Mitarbeiter angewiesen schriftlich, sie mögen jetzt bitte ein neues Vertrauensverhältnis dem Kunden, ich übertreibe leicht, also nicht sehr viel, sie mögen jetzt bitte sehr viel großzügiger dem Kunden gegenüber auftreten, wir vertrauen dem Kunden und wir behandeln den Kunden so und so und so. Und dann war, was bei uns üblich war, so als Kontrollinstrument wenige Wochen später eine neue Testkaufrunde und ich habe mich fürchterlich gefreut, was denn da jetzt alles passiert ist und wie sehr meine Notiz da eingeschlagen hat. Der Kunde hat ein völlig anderes Einkaufserlebnis, hatte ich erwartet. Was hat sich verändert? Gar nichts.
Da hätte ich ganz sicher gesagt, nichts ist passiert.
Genau, oder? So ist es.
Kulturwandel. Passiert nicht, weil jemand eine gute Idee hat.
Genau so ist es. Ja, und vor allem nicht, wenn er schriftlich kommuniziert. Ja. Also aus heutiger Sicht belächle ich natürlich mein Vorgehen damals. Mir war völlig klar, das muss so gehen. Wie erreicht man sonst in München allein im Haus über 500 Menschen? Und jetzt so in der Reflexion würde ich natürlich sagen, ich hätte vielleicht mal die Menschen mit einbeziehen können, also ein paar Leute aus der Belegschaft mit einbeziehen können. Ich hätte vielleicht auch mündlich kommunizieren können. Das war damals nicht üblich, dass man institutionalisierte Besprechungen hat. Und ich hätte das Ganze vielleicht auch erstmal an die Führungskräfte kommunizieren können. Aber genau mit diesen Themen bin ich wirklich mitten in die Probleme reingestochen. Also es gab keine institutionalisierte Kommunikation, keine Abteilungsleiterbesprechung. Es gab auch da keine klaren Zuständigkeiten. Und es war auch keinem klar, was es denn heißt, zu führen. Also die hatten ihre Mitarbeiter, die haben dann so eine Personaleinsatzplanung gemacht. Aber es war nicht klar, was es bedeutet, mit den Menschen zu reden und entsprechende Dinge zu vermitteln, aber auch einzufordern.
Und da würde ich sagen, das gibt es immer noch in großer Anzahl heute. Ich komme in viele Unternehmen, wo genau diese Art der Führung, der Kommunikation immer noch ein Stück weit Standard ist und wo eben jetzt auch ganz dringend die Nachfolger es angehen müssen.
Genau so.
Und da hast du ja dann auch eine Erfahrung nochmal gemacht. Also erst hast du gemerkt, dass es so nicht funktioniert und dann, glaube ich, gab es auch noch ein Feedback.
Ja, das auch noch. Also vielleicht ist wichtig, so den Wendepunkt bei mir in der Erkenntnis kurz darzustellen. Das hat überraschenderweise in der Kantine stattgefunden. Also ich saß so in der Kantine mal ausnahmsweise allein. Normalerweise waren wir so in der Geschäftsleitung geschlossen da gesessen und an dem Tag war ich mal allein. Und auf einmal geht ein großes Geschrei und ein großes Gezanke los an der Theke zwischen unserer eigenen Kantinenmitarbeiterin und einer Verkaufsmitarbeiterin. Und die haben sich also wirklich angeschrien. Und ich frage nachher die Verkaufsmitarbeiterin, was war denn da los? Dann sagt sie, ich wollte nur statt Pommes zum Schnitzel die daneben liegenden Bratkartoffeln. Aber die Regeln haben das nicht zugelassen. Und ich schaue so runter auf meinen Teller, da waren alle Beilagen, die man sich nur vorstellen kann, wild und bunt gemischt, das ist mir auch immer angeboten worden. Und in dem Moment waren mir mindestens zwei, eher drei Dinge klar. Also Punkt 1, gerade in einer sehr zentralistisch-patriarchalischen Kultur wird einem in der Unternehmensleitung extrem viel vorgespielt. Also mir ist da wirklich heile Welt vorgespielt worden und ich habe gedacht, natürlich kann jeder Mitarbeiter, genauso wie ich, aus dem bunten Angebot zusammenstellen, was er will, ging überhaupt nicht. Das Zweite, was mir klar geworden ist, wenn wir mit den Mitarbeitern in ihrer halbstündigen Mittagspause so umgehen, dann können die nicht gut gelaunt, entspannt und offen auf die Fläche runtergehen und die Kunden dann entsprechend bedienen und behandeln. Also von wegen Großzügigkeit und Vertrauen und so weiter, wenn sie selber das überhaupt nicht erfahren. Also da war mir klar, wir müssen an die Mitarbeiter ran, an die Kommunikation mit den Mitarbeitern, auch an die Behandlung der Mitarbeiter, an allen Touchpoints, um im Kundenkontakt was zu verändern. Und das hat dann sehr viel in Bewegung gebracht und das hat dann auch zu den allerersten eben sehr intensiv begleitet damals von der Beraterin und ihrem Netzwerk. Das hat dann zu den ersten Gesprächsrunden mit Mitarbeitern geführt, die wir eingeführt haben. Und das waren am Anfang, ich habe mir gedacht, toll, jetzt lerne ich die mal kennen und das wird jetzt so eine richtig moderne Art des Austausches. Wir unterhalten uns über die Kunden und haben mir so richtig gefreut auf diese Runden. Wir haben auch wertschätzend extern Hotelzimmer, also Hotelbesprechungsräume angemietet und Buffets aufgebaut und so weiter. Und es war nur Gemeckere. Es war die Hölle am Anfang. Also es war wirklich, der Boden ist zu hart, der Aufzug ist zu langsam, die Musik ist zu laut und alles auf dem Niveau. Und ich war wirklich ein bisschen verzweifelt und habe gedacht, also wenn das die neue Kultur und der neue Führungsansatz ist, dass man die Leute nur meckern lässt, anstatt arbeiten lässt, dann sind wir jetzt auf dem falschen Weg.
Und das ist natürlich wunderbar, dass du das gerade so beschreibst, weil natürlich jetzt viele Geschäftsführer, CEOs genau die gleiche Erfahrung machen. Ich verwende ja auch so ein Instrument, wo wöchentlich Kommentare von Mitarbeitern abgefragt werden und wo dann zu Beginn eben auch nur, wie du sagst, gemeckert wird und negative Kommentare kommen und jeder fragt sich, soll man das Instrument wieder abschalten, weil es eigentlich nur deprimierend ist.
Ich wollte zurück.
Aber es muss eben auch erstmal alles raus. Gell? Das ist wie beim Therapeuten. Da muss es auch erstmal raus und wenn dann nichts mehr groß da ist, dann kann man beginnen, darauf aufzubauen. Finde ich schön, weil das hilft natürlich auch Menschen, die das jetzt erleben.
Und ich kann nur sagen, ich war damals unglaublich froh, entsprechend begleitet und beraten worden zu sein, weil ich hatte wirklich den Reflex, den Deckel wieder zuzumachen, auch so mit meinen Werten und mit meiner Erziehung. Arbeit ist Leistung, ist etwas, sich auch anstrengen und etwas beizutragen, Mehrwert zu bieten und das ganze Thema mit den persönlichen Bedürfnissen, das war mir so ein bisschen spooky, weil ich es nicht so recht greifen konnte. Und als Jurist hatte ich auch noch so die Haltung, das ist ein Austauschverhältnis, man sagt juristischen synalagmatisches Austauschverhältnis. Die Menschen bekommen ihren Arbeitsplatz und ihre Arbeit zugeteilt und sie bekommen auf der anderen Seite Geld. Also ich bin wirklich teilweise mit solchen alten, heute aus heutiger Sicht alten Vorstellungen da reingegangen, weil es eben auch meiner Erziehung entsprochen hat. Und meine Berater und Begleiter haben gesagt, nein, es geht anders, du musst dadurch, du musst dich auch mit den Emotionen der Menschen beschäftigen. Nur so hast du irgendwann einen ganzheitlichen Ansatz und wirst die Menschen auch mitnehmen. Nur so wirst du sie wirklich als Leader irgendwann führen können. Und ja,
war das, ich bin schwierig, froh,
dass ich dran geblieben bin.
War das schwierig für dich? Ich habe gerade hier, bevor ein Coaching gehabt, wo es auch um das Thema mehr in die Emotionalität zu kommen. Und wir Männer tun uns da oft ja gar nicht so leicht. Wie war es denn bei dir?
Ich habe erstmal sehr, sehr stark nach innen schauen müssen letztlich, weil es ging ja auch um meine, ich habe es gerade ein bisschen geschildert, es ging ja stark auch um meine eigenen Überzeugungen und Glaubenssätze und um mein eigenes Bild zur Arbeit und zur Leistung. Und es war für mich neu, mich gerade im Arbeitskontext mit meinen Emotionen und meinen Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Ich hatte dann auch gerade in der Zeit noch, das war eine besonders emotionale Phase, eine recht schmerzhafte Trennung von einem Partner und bin also richtig auch selber erstmal durch eine Krise gegangen und habe aber dadurch, das kommt ja dann immer nicht zufällig, dass es genau so eine Phase war, habe dadurch viel mehr Verständnis auch für mich und meine eigenen Bedürfnisse bekommen und bin vielleicht ab da auch deutlich liebevoller mit mir selber umgegangen, um dann im nächsten Schritt deutlich, deutlich verständnisvoller den Menschen gegenüber zu sein. Und ich habe eben gelernt, dass es nicht ein Kontrast ist, Arbeit und Bedürfnisse, sondern dass es letztlich darum geht, eine gute Schnittmenge aus beidem zu suchen. Was aber heißt, dass man A als Führungskraft für sich selbst auf klaren und stabilen Beinen stehen sollte, sich selbst emotional sehr klar innerlich sein sollte, wo man steht. B, auch die Position und die Bedürfnisse des Unternehmens genau kennen sollte, weil nur das kann man ja dann quasi in die Verhandlungsmasse mit einbringen. Und dann mit diesem festen Stand, um es mal so zu nennen, sich den Mitarbeitern zuzuwenden und die Mitarbeiterbedürfnisse einfach mal anzuhören. Und das ist vielleicht noch ein nächster ganz wichtiger Tipp, der mir sehr geholfen hat, von der persönlichen Befindlichkeit ein Stück weit wegzunehmen. Das, was die Mitarbeiter wollen und was die Mitarbeiter brauchen, hat nichts mit mir zu tun. Ich habe das am Anfang sehr persönlich genommen, was, glaube ich, auch im Familienunternehmen nicht ganz unüblich ist. Ich merke das Gleiche jetzt gerade auch in meinen Beratungsprojekten, dass man es so persönlich nimmt. Weil selber strengt man sich ja so an. Und es war auch mein Vater, der sich angestrengt hat, mein Großvater, der sich angestrengt hat. Und ich habe das als eine persönliche Beleidigung genommen, dass die Leute dann wegen zu lauter Musik meckern. Wenn die wüssten, was wir aufgestellt haben, alle zusammen, und dann kommen solche, ich nenne es mal Undankbarkeiten daher. Mhm. Also auch das musste ich lernen, da wirklich aus der persönlichen Betroffenheit rauszugehen und das ein Stück weit von mir zu halten.
Ich höre da, dass du durch eine persönliche Transformation gegangen bist in dieser Zeit.
Ja.
Und das wird ja auch immer als so die wichtigste Komponente des Kulturwandels betrachtet, dass die Inhaber und auch die Top-Führungskräfte eben bei sich beginnen.
Genau.
Diese Veränderung, die du gerade beschreibst, in welcher Form auch immer der Einzelne sie erlebt, durchgehen, ist nicht ganz einfach. Mhm. Passiert oft auch mit, wie du gerade sagst, mit anderen Krisen, weil uns das auch ein Stück weit dünnhäutiger macht und man dann leichter hinschaut, auch wenn es nicht ganz einfach ist.
Ja.
Und erst dann ist es auch sinnvoll, ist zumindest meine Überzeugung, Mitarbeiter sozusagen zu erklären, erklären ist das falsche Wort, aber zu gewinnen für neue Verhaltensweisen.
Genau.
Weil wenn wir es nicht vorleben, warum sollte dann die Mitarbeiterschaft es für uns tun?
Ja, und wenn wir kein Feedback aushalten, dann ist es auch zu viel verlangt von dem Mitarbeiter, dass er entsprechendes Feedback aushält.
Absolut.
Also, wenn man schon auf einer eigenen, gewissen menschlichen, emotionalen Ebene sich bewegt, dann ist es auch leichter, mit dem Mitarbeiter auf einer anderen Ebene zu interagieren. Und es war dann schon auch eine Phase, wo es ein bisschen zu nah wurde, wo ich das Ganze, weil sich dann plötzlich so viel gelöst hat und so viel, was vorher so kompliziert und steif und distanziert war, war dann plötzlich weg. Und wir hatten damals auch, muss man vielleicht dazu sagen, eine sehr, sehr erfolgreiche Phase. Also wir haben tolle Umsätze gemacht, wir haben viel gefeiert mit den Kunden, mit den Mitarbeitern und so. Und es war dann teilweise für mich auch nicht so leicht, wieder die Grenze zu sehen und da eine professionelle Nähe herzustellen, aber eben nicht zu nah. Und für mich war ein ganz wichtiger Schritt, auch wieder ein Stück rauszugehen und auch wieder ein Stück meine eigene, wieder vielleicht eben mehr bei mir zu bleiben und meine eigene Position klar zu machen. Und mein Führungsstil ist nun mal ein sehr klarer und sehr deutlicher und sehr ehrlicher. Und es mag vielleicht für manche Menschen etwas irritierend sein. Für meine Mitarbeiter war es dann nach einigen Jahren nicht mehr. Die konnten mit nichts anderem mehr umgehen. Aber für manche Neuen war das ungewöhnlich, dass man eben auch Befindlichkeiten oder dass man einen persönlichen Eindruck, den man hat, so direkt anspricht.
Und auch das, glaube ich, ist wichtig, dass die Führungskräfte, die jetzt durch so einen Prozess durchgehen, dass sowas eben auch passiert. Man verliert sich zwischendurch mal ein Stück weit. Ich kenne zum Beispiel die Aussagen, ja, wir wollen ja wertschätzen die Führung, aber die Mitarbeiter können doch auch nicht alles machen, was sie wollen.
Genau.
Das heißt, da geht es genau darum, diese Leitplanken wieder zu finden, dass es nicht verloren geht.
Genau.
Denn natürlich braucht auch die Mannschaft Klarheit bei aller Wertschätzung.
Ja, die
und ich kann
Führung.
Ja klar sein und wertschätzen zugleich.
Genau, das vergessen dann manche, gerade in Familienunternehmen, dass es eben nicht wir haben uns alle lieb und sind eine große Familie und schauen alle in die gleiche Richtung. Das ist eine Illusion. Der Mitarbeiter hat andere Interessen und Bedürfnisse, als es der Unternehmer und das Unternehmen hat. Aber dass man einfach einen offenen, fairen und wertschätzenden Umgang miteinander hat und vor allem einen ehrlichen Umgang miteinander, das ist mir das Allerwichtigste.
Und da gibt es ja einen Aspekt, der in jedem Kulturwandelprozess eine ganz große Rolle spielt. Wir haben ja vorhin gesagt, das Vorleben der Top-Führungskräfte ist so extrem wichtig.
Ja.
Wie war es denn bei euch? Gab es da Führungskräfte, die diesen neuen Weg nicht mitgehen wollten? Und wie seid ihr damit umgegangen?
Irgendwie auch nicht mitgehen konnten, weil die waren teilweise in ihrem Ego so verfangen. Und das war eher die Bestrebung, dass sie dann so, gerade am Anfang war das der Fall, dass sie das dann versucht haben, so ein bisschen zu untergraben. So nach vorne, so dem Chef kann man ja alles erzählen und kann man alles vormachen, so nach vorne den Eindruck erwecken, ja, ja, das natürlich machen wir da mit. Aber je mehr man auch die Mitarbeiter näher kennenlernt, umso klarer war, dass das reine Lippenbekenntnisse waren und dass sie sich umgedreht haben und einfach ihren Stiefel weitergezogen haben. Und wenn sich da auch nach dem dritten, vierten Gespräch keine neue Ehrlichkeit und Offenheit entwickeln kann, gibt es nur einen Weg drin. Also insgesamt hat der Prozess in München vielleicht so 20, 25 Mitarbeiter den Job gekostet, sage ich mal. Wir reden aber von 500 insgesamt. Und wir haben das Ganze dann ungefähr 7 Jahre später in Luxemburg nochmal durchgeführt mit ungefähr 250, 300 Mitarbeitern. Und da war die Quote eine ähnliche. Also so, wie viel sind es? 5%? Nicht schlecht im Kopf rechnen, aber auf jeden Fall die Größenordnung war eine ähnliche. Da waren es dann vielleicht 15 Mitarbeiter, die wir einfach nicht, zumindest nicht in der Position weiter halten konnten. Es gab durchaus Führungskräfte, die gesagt haben, ich bin gerne im Unternehmen, aber die Anforderungen, die will ich nicht erfüllen. Und dann hat man sich vielleicht auf eine kleinere Position oder eine Verkäuferposition geeinigt. Ja. Auch das gab es.
Ja, wo man eben dann vielleicht nicht mehr führt, das ist auch so meine Erfahrung, dann können die weiterhin ihre Arbeit machen, aber sie agieren nicht mehr als sozusagen falsches Vorbild für die Führungsaspekte.
Sie sind nicht die Machthaber in der Kultur, also sie sind nicht diejenigen, die die Kultur prägen, sondern sie sind diejenigen, die halt ihre Arbeit weitermachen, verkaufen, Ware aufbauen und so weiter. Und
für mich ist das auch so die nächste Hürde beim Kulturwandel. Eins ist diese persönliche Transformation. Wenn die nicht stattfindet, ist der Kulturwandel in der Regel zu Ende. Das zweite ist, wenn die Menschen, die sich in diese neue Rolle nicht einfügen wollen oder können, weiterhin in diesen Rollen bleiben dürfen, dann sagt jeder, ja, solange die so agieren dürfen, dann muss ich mich auch nicht ändern. Ja. Das heißt, auch die zweite Hürde muss genommen werden, um so einen Kulturwandel langfristig erfolgreich zu machen.
Von dir habe ich den Satz übernommen, der mir sehr gut gefällt. Kultur ist das, was geht, aber vor allem auch das, was nicht geht. Also, dass man konsequent ahndet, wenn jemand eben die Kultur verletzt. Und wenn man die nicht mit entsprechender Kraft verteidigt, und da bin ich vielleicht in meiner Anwaltsrolle wieder ganz geeignet gewesen, dann hat diese ganze Anstrengung keinen Sinn. Also, wenn man glaubt, da Inseln zulassen zu können, wo die Kultur verletzt wird, dann ist man auf dem falschen Weg. Also das kann ich heute 100% sagen. Klarheit und Konsequenz sind Schlüsseleigenschaften.
Ich benenne die Kultur ja auch gerne als die Persönlichkeit einer Organisation. Und als Menschen würden wir es auch nicht zulassen, wenn konstant unsere Persönlichkeit verletzt würde. Insofern ist es dann nur logisch, was du gerade sagst, dass das gleiche wertvolle Gut der Unternehmenskultur, die ja alles beeinflusst, dann auch geschützt werden muss.
Genau, so ist es.
Wie würdest du denn dein Führungsverhalten, deine Art zu führen, deinen Führungsstil bezeichnen, mit dem du dann weiterhin erfolgreich gearbeitet hast? Wie hast du die Zeit verbracht sozusagen?
Ja, diese ganze Transformation an beiden Standorten war dann nach ein paar Jahren vorbei und ich habe insgesamt das Unternehmen 21 Jahre geführt. Es hat sich dann schon relativ bald eine, ich sag mal, angenehme Form der offenen Zusammenarbeit eingestellt. Natürlich braucht es immer noch Kraft. Natürlich, gerade bei so vielen Menschen kommen immer wieder mal Führungskräfte dazu, die es einfach nicht können, nicht wollen und bei denen die Integration nicht funktioniert. Aber im Großen und Ganzen gibt es nichts Besseres, als die Dinge direkt, offen und eben, ich sage es immer wieder gerne, klar ansprechen zu können. Und wenn man mal ein bestimmtes Niveau der Ehrlichkeit und der Nähe auch erreicht hat, dann kann man auch im Gang sagen, du übrigens, das vorhin in der Besprechung, das ging gar nicht, bitte nie wieder so und so. Und dann ist es auch geklärt und dann ist es ohne diese ganzen Befindlichkeiten und das ganze Getratsche und dieses Hintenrum und so weiter. Aber tatsächlich, zumindest haben die Mitarbeiter bei mich immer gesagt, dass ich schon eine gewisse Strenge habe und ich glaube, das bin ich einfach auch und das ist auch gut so, weil ja, es ist möglicherweise da auch noch das Thema des Geschlechts mit drin. Ich komme ja aus dem Patriarchat und es wäre jetzt komisch gewesen, wenn ich als Frau alles anders gemacht hätte. Also diese Klarheit und Deutlichkeit, die meine Vorfahren auch vorgelebt haben, die habe ich sicherlich übernommen, aber sicherlich mit einer ganz anderen Form der Einfühlsamkeit und eben auch des Eingehens auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter.
Und wir sind eben auch alle unterschiedlich und jeder führt auch unterschiedlich und die Mitarbeiter lernen uns ja auch zu nehmen, wie wir sind, wenn die Absicht eine gute ist.
Genau.
Wenn du schaust, wie viel Zeit hast du mit Menschen verbracht im Vergleich zu Facharbeit, sage ich mal, was würdest du da sagen?
90-10, also 90 Menschen, 10 in Anführungsstrichen noch Facharbeit. Ich habe mich immer immer die letzten Jahre vor allem als der Orchesterdirigent gesehen, dessen Aufgabe es vor allem ist, dass das Orchester gut klingt und dass alle gut zusammenspielen und dass jeder Einzelne eben wirklich seinen Platz gut ausfüllt, sein Instrument gut spielt und dass ich darauf achte, dass die Zusammenarbeit dazu führt, dass am Ende was Größeres rauskommt und nicht jeder einfach nur irgendwie für sich hinwurschtelt und das Konzert letztlich sehr unschön klingt.
Und es ist schön, dass du auch das sagst, weil ich auch in meiner Arbeit immer wieder höre, wenn ich solche Zahlen nenne, wie du sie gerade genannt hast, dass man sich das oft gar nicht vorstellen kann. Aber ich sage immer, der Dirigent greift dem Musiker auch nicht ins Instrument, während er spielt.
Genau so ist
und wenn es uns gelingt, die Mitarbeiter eben zu entwickeln und sie in Eigenverantwortung arbeiten wollen, dann ist es eben möglich, auch tatsächlich überwiegend zu führen.
Also zu den 90% habe ich auch so Potenzialanalyse und Bewerbungsgespräche und solche Dinge gezählt. Das ja, weil natürlich genauso wichtig ist, wie die Menschen, die schon im Unternehmen sind, zu führen, auch die richtigen rauszusuchen, die dann diese Kultur gut weitertragen und gut leben können. Weil wenn sie da 2, 3, 4 Fehlentscheidungen treffen, wird es auch kritisch.
Ja. So, zum Abschluss noch, welche Ziele habt ihr denn erreicht durch diesen Kulturwandel?
Ja, also es war eine extrem, extrem lebendige Kultur. Wir haben sogar in München auf Initiative der Mitarbeiter hin uns beworben für den Wettbewerb oder für den Preis Münchens bester Arbeitgeber Handel. Und wir haben ihn bekommen, was mich sehr, sehr stolz macht. Und ja, das Ganze war eine unglaublich, wie soll man sagen, es war eine extrem lebendige, sehr produktive, am Ende auch ressourcenschonende Kultur, weil je unkomplizierter ich den Menschen Dinge sagen kann und je weniger da hinten rum an Ellenbogen und an Spielchen und an Klickenbindung läuft, desto mehr können sich und wollen sich die Menschen auch auf die Arbeit konzentrieren. Also ich habe insgesamt die Personalkosten deutlich gesenkt. Das ist vielleicht auch noch ein kleiner rationaler Aspekt. Und heute ist es sehr schön zu beobachten und sehr für mich auch überraschend zu beobachten, in den Unternehmen, die ich berate, dass da eben immer noch so ein Widerstand ist. Ich habe immer gedacht, dadurch, dass ich selber so einen intensiven Weg gegangen bin, habe ich gedacht, das wären mehr oder weniger fast alle gegangen, so parallel und mit mir und in meiner Größenordnung. Und das ist nicht der Fall. Also A, sehe ich daran, dass es was Besonderes ist, was wirklich Besonderes, was wir da gemacht haben. Und B, dass heute eine sehr, sehr sinnvolle Tätigkeit ist, aus meiner erfahrenen Rolle heraus, die Menschen zu begleiten und vor allem an den richtigen und beraten und an den richtigen Stellen zu ermutigen, eben nicht aufzugeben, sondern weiterzugehen.
Und dieses Ziel hat natürlich auch dieser Podcast. Deshalb habe ich dich auch eingeladen, weil es gibt gar nicht so viele öffentlich bekannte Kulturwandelprogramme oder Prozesse, die gut funktioniert haben. Viele werden abgebrochen aus den Gründen, die wir schon kurz angedeutet haben. Und man muss auch sagen, durch die Thematik der neuen Generationen, der schnellen Veränderungen in der Umwelt, der Fachkräftemangel-Thematiken wird es für Familienunternehmen aus meiner Sicht zwingend notwendig, dass sie sich intensiv oder intensiver mit dieser Thematik beschäftigen. Denn die Leute können sich's heute aussuchen, wo sie hingehen.
Genau.
Familienunternehmen bei euch war es ein bisschen anders, sitzen oft auf dem Land, aber du hast ja auch gesagt, auch in der Stadt München war es sehr schwierig, wegen den hohen Mieten die Leute hierher zu bringen.
Ja.
Und deshalb danke ich dir auch ganz herzlich, dass du diese positive Geschichte heute erzählen konntest. Und auch wir gelernt haben, dass es eben nicht reibungslos geht und da braucht es auch sowas wie Durchhaltevermögen.
Ja, ja.
Was würdest du denn einem Familienunternehmer raten jetzt, der vielleicht an so einem Punkt steht wie du damals?
Ich komme da vielleicht noch mal kurz, weil nicht, dass jetzt jemand Kohnen googelt und sucht. Ich komme da noch mal kurz auf den Abschluss hin. 2021 nach Corona ist tatsächlich das eingetreten, was meine Eltern oder mein Vater insbesondere prognostiziert hat, nämlich, dass die Gesellschafterstreitigkeiten unerträglich wurden. Und dann haben wir das Unternehmen verkauft, was genau der richtige Schritt zur richtigen Zeit ist. Wir haben auch sicherlich nicht zuletzt wegen der Kultur einen sehr, sehr guten Verkauf gehabt. Und das ist mir wichtig, noch voranzustellen, dass eben nicht, dass jetzt niemand die Bewerbungsformulare sucht im Internet. Aber ich merke, um das aufzugreifen, was du sagst, Thema Veränderung der Generationen, Veränderung des Marktes, Fachkräftemangel und so weiter. Ich merke, dass ein irrsinniger Beratungsbedarf da ist. Und ich musste also eigentlich überhaupt nichts machen. Die Menschen sind auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich nicht jemand wüsste, der sie bei sowas begleiten könnte. Und ich habe dann angefangen, selbst ein Beratungsunternehmen aufzubauen und arbeite lustigerweise heute mit meinem Netzwerk von früher zusammen und begleite solche Kulturtransformationen, wie gesagt, mit dem etwas erstaunten Blick, dass da viele noch so sehr am Anfang ist. Aber ich kann nur sagen, unser Best-Practice-Beispiel gibt einem recht. Auf allen Ebenen ist es von Vorteil, sich mit diesem Kulturwandel auseinanderzusetzen.
Da kann ich nichts anderes mehr hinzufügen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute hier warst und diese ermutigende Geschichte erzählt hast. Für jemanden, der sich jetzt inspiriert fühlt, vielleicht in seiner eigenen Firma über so einen Prozess nachzudenken. Mehr über das Thema findet ihr zum einen auf meiner Webseite www.wegeimwandel.com, aber auch auf YouTube, und uns beide finden Sie auch auf LinkedIn, wenn Sie mit uns in Kontakt treten wollen. Herzlichen Dank, liebe Gabi.
Vielen Dank, lieber Franz.